Wir haben heute Abend hier den Frieden Gottes in unserer Mitte, den erbitten wir und deshalb grüße ich Sie alle mit einem herzlichen Shalom. Wie Bruder Günther schon sagte, mein Name ist Christian Stephan, ich grüße Sie hier im Namen und im Auftrag der internationalen christlichen Botschaft Jerusalem. Das ist ein bisschen langer Name, die existiert seit 1980 in Jerusalem. Sie ist nicht amerikanisch, auch nicht russisch, sie ist nicht marokkanisch, sie ist auch nicht italienisch, sie ist international. Sie ist nicht katholisch, evangelisch, pfingstlerisch und baptistisch, sie ist christlich. Eine internationale christliche Botschaft, die drüben in Jerusalem einfach die Liebe der Christen, die Israel lieben, nach Jerusalem und Israel bringt. Und ich hoffe, dass wir auch ihre Liebe dorthin bringen dürfen. Wir suchen viele Freunde der internationalen christlichen Botschaft und ich denke doch, dass manch einer von ihnen eine Einladung von uns bekommen hat. Das können wir immer nur tun, wenn wir Ihre Adresse haben. Darf ich mal neugierig fragen, wer hat von uns eine Einladung bekommen? Lob und Dank. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen, die Freunde der christlichen Botschaft. Aber es sind auch einige noch dabei, die keine bekommen haben. Und wenn wir wieder mal hier in der Region sind, möchten wir Ihnen auch eine schicken. Darum würden wir uns freuen, wenn Sie dann am Ausgang direkt bei der Tür, da stehen zwei runde Tische, da haben wir zuallererst einmal unsere zweimonatliche Zeitschrift ausgelegt, das Wort aus Jerusalem, das möchten wir Ihnen kostenlos zuschicken. Da können Sie erfahren, was in Israel geschieht, was Christen dort tun sollen und tun können. Und wir können dann auch, wenn Sie uns Ihre Adresse mitgeben, mit der wir keinen Unfug treiben, brauchen Sie keine Sorge zu haben, können wir Sie dann auch weiterhin einladen. Und wenn Sie noch genaueres über die christliche Botschaft wissen wollen, da liegt dann daneben solch ein kleines Informationsheft der internationalen christlichen Botschaft. Nehmen Sie sich das ruhig mal mit und studieren Sie das durch. Wir möchten, dass die Juden erfahren, dass in Ludwigsburg, ja nicht nur in Ludwigsburg, in Stuttgart, in Neckargröningen, in Neckarrems und in Möglingen und Aschbeck, oben und unten, dass da Christen sind, ich hoffe, dass oben auch ein paar sitzen, in Aschbeck, die Israel lieb haben. Wissen Sie, warum ich Aschbeck so gut kenne? Da ist mein Sohn geboren, aber nicht oben, unten, unter dem Aschbeck. Ja. Und das ist so wichtig, dass wir als Freunde, egal zu welcher Denomination Sie jetzt gehören, das spielt doch keine Rolle. Im Himmel sitzen wir sowieso so einträchtig nebeneinander wie heute hier, nicht wahr? Und klatschen vor Freude in die Hände, weil David das auch getan hat. Der König David, der Stifter eigentlich des Staates Israel gewesen ist, nicht wahr? Und dann freuen wir uns über die Herrlichkeit des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, der uns den Herrn Jesus in diese Welt geschickt hat, damit dein, jetzt bin ich ganz persönlich, und dein und mein Leben erlöst werden kann. Ich hoffe, dass du diese Erlösung in dein Leben aufgenommen hast. Und dieser Erlöser ist ein Jude, Jeschua, der Jude Jesus von Nazareth, den wir lieb haben. Und weil wir ihn lieb haben, lieben wir auch sein Volk. Ob die schon glauben oder noch nicht glauben, ist ganz egal. Die sind so bedrängt. Aber jetzt greife ich nicht dem Referenten des Abends vor. Das ist ein Volk, dem die Christen helfen müssen. Und das ist biblisch verbrieft unter diesem Bibelwort aus dem Propheten Jesaja 40 wurde 1980 die internationale christliche Botschaft gegründet. Da heißt es, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ja, Geschwister, sowas liest doch keiner aus einem Atheistenclub, nicht wahr? Die lesen, weiß ich was für Zeitungen, schlechtestenfalls noch den Playboy oder sowas, aber nicht die Bibel. Wer liest denn das? Das sind wir beide. Und wenn Gott das so sagt, tröstet mein Volk, dann meint er uns beide, dass wir Israel trösten sollen. Das kann man von Ludwigsburg aus auch. Das kann man von Laufen drüben, genauso wie von Neckargröningen aus. Kann man Israel trösten im Gebet, in der Liebe, des Einstehens, im Zeugnis. Es wird nämlich in Deutschland viel schon wieder gegen Israel gesprochen, weil unsere Medien ja nicht die aller israelfreundlichsten sind. Das werden wir heute Abend noch hören. Aber wir können als Christen, als die, die das Volk Jesu lieben, können wir ein Zeugnis abgeben. Und ich bitte, dass jeder von uns nachher, wenn er nach Haus geht, ein solcher Freund und Zeuge für Israel ist. Ich bin so glücklich, dass wir hier bei euch in Ludwigsburg sein dürfen. Die Geschwister Günther haben mir ihren neuen Gemeindesaal, in dem sie doch schon 2 Jahre hier sind, mit ihrer Gemeinde vorgestellt. Und ich bin überwältigt, was für ein schöner Raum es ist. Aber wissen Sie, was die tun? Die lieben Israel. Und in der Bibel steht, wer Israel segnet, den segnet Gott auch. Und deshalb haben die mit ihrer Gemeinde hier einfach so einen wunderbaren Segen. Wie schön die Parkplätze da draußen. Sie brauchten überhaupt nicht rumzukurven. Da draußen ist Platz für ihr Auto, nicht wahr? Und sie müssen auch nicht mal zu Fuß nach Hause gehen. Alles wunderbar geregelt. Ich bin so glücklich, dass wir einen treuen Jesus haben. Die christliche Botschaft arbeitet in Jerusalem mit etwa 50 Mitarbeitern, weil wir weltweit arbeiten für Israel. Dieses kleine Israel braucht das. Und einer dieser Mitarbeiter ist heute Abend bei uns. Und ich bin so glücklich, er ist im Alter meines Sohnes, dass wir beide so wie Vater und Sohn, obwohl er auch einen guten Vater hat, den Ludwig Schneider, den ja viele von euch kennen, nicht wahr, wenn wir beide dann auf Tour sind. Und er ist als messianischer Jude mit mir viel unterwegs. Wir waren ja schon mal in eurem vorigen Gemeinderaum. Und immer wieder bin ich ergriffen von seinen Botschaften und Nachrichten über Israel. Und das brauchen wir. Wir müssen auf dem Laufenden bleiben, Geschwister, damit wir wissen, wofür wir zu beten, wofür wir einzustehen und wofür wir auch mit unserem Opfer einzutreten haben. Und deshalb freue ich mich, dass Doron Schneider, mit dem ich jetzt schon eine Wochentour hinter uns habe, wir waren in Memmingen, Kempten oben, sind durch Schnee gefahren. Ihr habt ja hier noch Frühlingswetter in Ludwigsburg, aber das hindert uns in keiner Weise, für Israel einzutreten. Und heute Abend ist nun Doron Schneider als ein Mitarbeiter der christlichen Botschaft wieder einmal hier in Ludwigsburg und wird uns von dem berichten, was zurzeit akut und spruchreif ist in Israel. Und deshalb will ich ihn bitten, dass er jetzt zu uns spricht. Und ihr sollt mal, er kommt noch so ganz taufrisch aus Jerusalem, herzlich begrüßen, tut das mal, ja.
Ja, Shalom. Ich möchte alle ganz, ganz herzlich grüßen mit einem warmen Gruß aus Jerusalem. Ich bin zwar schon ein paar Tage hier, aber ich habe noch ein bisschen warme Luft in mir und darf Sie grüßen mit einem warmen Shalom aus Jerusalem. Und morgen geht's wieder heim, um mit meiner Familie Shabbat zu feiern. Und das Chanukka-Fest, das fängt ja morgen auch an. Und das geht morgen früh, ganz früh wieder zurück. Aber ich hatte eine gesegnete Woche hier, wo wir auch überall waren und gesegnete Abende und sehr viele Herzen und Türen haben sich geöffnet für Israel und das war die Sache wert. Ganz kurz über mich, weshalb ich Deutsch spreche. Einige wissen es schon, einige kennen mich schon etwas näher. Ich spreche Deutsch, weil ich in Deutschland geboren bin und mit 10 Jahren sind meine Eltern nach Israel eingewandert und haben mich einfach so mitgeschleppt, ohne mich zu fragen. Und seitdem lebe ich dort in Israel, bin zur Schule gegangen, habe meinen 3-jährigen Militärdienst dort geleistet, wie jeder Israeli. Und wenn wir dann fertig sind mit den 3 Jahren, dann gehen wir jedes Jahr noch 3-4 Wochen zum Reservedienst. Das haben sie jetzt vor dem Libanonkrieg auf bis 40 Jahre runter reduziert, aber wegen dem Libanonkrieg haben sie es wieder zurückgesetzt auf 50 Jahre. So müssen wir, ich dachte, jetzt bin ich gerade fertig und jetzt müssen wir noch 5 Jahre Reservedienst leisten, bis wir endlich Schluss mit dem Militär sind, weil wir haben echt die Nase voll. Wir sind, seitdem wir seit 18 Jahren alt sind, sind wir ständig mit Militär beschäftigt. Die 3 Jahre und dann jedes Jahr nochmal und dann hier 2 Wochen und da 4 Wochen und dann hat man die Nase voll. Das ist einfach so, weil Israel hat so viele Fronten außerhalb von Israel herum und auch innerhalb jetzt mit dem vielen Terror und mit dem Gazastreifen und dergleichen. Da sage ich nachher noch etwas Genaueres drüber. Ich wohne mit meiner Familie in Maale Adumim. Das ist hier ein Bild, damit Sie ein bisschen sehen, woher ich komme. Und warum ich hier so empfindlich bin für die Kälte in Deutschland. Ich habe gefroren einige Tage. Gestern hatten wir irgendwo -4 Grad. Das war ein Horror für mich. Das ist ja kein Problem für die Deutschen. Aber für uns, die wir Wüste gewöhnt sind, ist das ein Problem. Aber ich habe es überstanden. Und ich wohne dort mit meiner Frau Ziona. Und wir haben 3 Kinder. 9, 7 und 3 Jahre ist der kleine Junge. 2 Mädchen, 1 Junge. Und wir gehören zu einer messianischen Gemeinde in Maale Adumim, hier in diesem Ort. Und diese Gemeinde ist gerade 1,5 Jahre alt oder jung. Und nachdem wir 2 Jahre lang gebetet haben, regelmäßig, ununterbrochen für eine Gemeinde jede Woche, hat Gott vor 1,5 Jahren die Türen geöffnet und durften jetzt eine Gemeinde gründen, eine messianische Gemeinde. Und das ist ein ganz, ganz großer Segen für uns in Maale Adumim. Denn es wissen alle, oder viele wissen, alle, mit denen wir in Kontakt sind in diesem Ort, wissen, dass wir an Jesus glauben und wir werden respektiert und akzeptiert von unseren Nachbarn, von unseren Lehrern, wo die Kinder in die Schule gehen und so weiter, haben gar keine Probleme, auch ganz interessante Gespräche. Aber es ist viel leichter, jemand mal mit in die Gemeinde zu nehmen, die um die Ecke ist oder ein paar Straßen weiter ist, wo man zu Fuß hingehen kann, anstatt ihn ins Auto zu packen und bis nach Jerusalem zu fahren und dann wieder zurückzubringen. Und deswegen ist das ganz, ganz hilfreich für uns. Wir feiern morgen, hier ist noch ein Bild, sehen Sie mal ein bisschen unsere Nachbarn, wir haben Beduinen als Nachbarn. Und wir feiern morgen das Chanukka-Fest. Und das Chanukka-Fest ist ganz ein besonderes Fest, das auch sehr auf Jesus hindeutet. Und es ist auch ein Lichterfest, es ist parallel zu dem Adventsfest, nur wir zünden ein paar mehr Kerzen an als ihr. Wir haben 8 Kerzen, doppelt so viel. Und das machen wir jeden Tag. Und das Interessante an dem Leuchter und an dem Anzünden ist nämlich, dass wir die 8 Kerzen nur mit der einen Kerze anzünden dürfen, die etwas höher steht. Wir dürfen sie nicht mit einem Streichholz anzünden. Und das deutet auf Jesus, von dem wir das Licht bekommen, der uns als Lichter anzündet und wir dann als Lichter für Jesus leuchten und jeden Tag wird der Leuchter heller und strahlt mehr. Und das, dann ist es noch so in der jüdischen Tradition, dass man diesen Leuchter nach außen stellt oder draußen anmacht und draußen lässt, wie diese 2 Jungs dort, die das draußen außerhalb anzünden oder man stellt es innen ins Haus, aber an dem Fenster, das nach außen, nicht in den Hintergarten, sondern dass die Leute, die draußen vorbeifahren oder gehen, das sehen. Genauso wie wir auch ein Licht oder das Licht des Herrn nach außen zeigen und strahlen sollen und nicht unter den Schemel stellen sollen. Und deswegen ist das ein ganz schönes messianisch-christliches Fest eigentlich. Und das beginnt morgen Abend. Jetzt kommen wir ein bisschen zum israelischen Problemen, werde ich ein bisschen darstellen, was gerade in Israel so abläuft, was so los ist, was aktuell ist. Der Libanonkrieg ist zwar schon beendet, zum Teil, aber leider steht die 2. Runde vor der Tür. Und das ist das große Problem mit diesem Krieg. Nicht, dass wir nur verloren haben, nicht erreicht haben, das, was wir wollten, sondern das Problem ist, dass die 2. Runde vor der Tür steht. Und wir alle wissen, dass es bald soweit wird und dann werden wir wieder angegriffen. Die Hisbollah-Terroristen, die rüsten sich wieder auf. Die Waffen werden weiter über Syrien in den Libanon geschmuggelt. Und die UNIFIL-Soldaten, die man dort hingestellt hat, die schauen zu und wird nichts gemacht. Man schimpft nur gegen Israel, weil wir dort Flugzeuge über Libanon schicken und die das berichten und das filmen, wie Waffen weiter rüber transportiert werden von Syrien nach Libanon. Und die eigentlich aufpassen sollten, die UNIFIL-Soldaten, ich glaube, da sind auch die deutschen Soldaten mit dabei darunter, die schauen zu und sagen nichts, sonnen sich auf dem Schiff und trinken sich an der Küste vom Libanon voll. Das ist leider die Tatsache. Und warum sollen sie sich auch in Gefahr, ihr Leben in Gefahr bringen für Israel? Muss man auch mal so sehen. Sie haben ja auch keine Liebe für Israel und so. Und warum sollen sie sich auch in Gefahr bringen? Warum? Für Israel? Sollen sie sich mit Hisbollah herumstreiten? Und so macht jeder, was er will. Und es geht weiter. Und so steht der zweite Libanon-Krieg jetzt vor der Tür. Wir wissen nur nicht, wann es soweit sein wird, weil wir sind in der Zwischenzeit beschäftigt mit anderen Problemen, und zwar das sind die vielen Qassam-Raketen, die aus dem Gazastreifen täglich auf Israel geschossen werden. Und das seitdem wir schon raus sind aus dem Gazastreifen, nachdem wir abgezogen sind aus dem Gazastreifen, sind über 1000 solche Raketen auf Israel geschossen worden. Und diese Hamas-Terrororganisation regiert das palästinensische Volk, das mittlerweile auch es bereut, dass sie damals die Hamas Partei gewählt haben. Sie wurden zwar gewählt, weil sie dachten, die Hamas wäre nicht so korrupt wie die PLO, aber mittlerweile haben sie festgestellt, dass sie genauso korrupt sind wie die PLO, und jetzt leiden sie noch mehr unter dieser Regierung. Und nicht nur sie, sondern auch wir. Und es ist unmöglich, mit dieser Hamas-regierten Regierung jetzt Frieden zu schließen, weil es steht auf ihrer Grundverfassung, dass Israel wird nur so lange existieren, bis der Islam es ausrotten wird, so wie er auch andere Völker schon vertilgt hat. Und diesen Paragraphen sind sie auf keinen Fall bereit rauszunehmen. Ihr Wunsch, ihre Ideologie ist, Israel zu zerstören. Deswegen werden sie es nicht rausnehmen. Deswegen wurde 1987 diese Hamas-Terrororganisation gegründet, mit dieser Ideologie. Deswegen werden sie es auch nicht rausnehmen. Ihr Ministerpräsident der Palästinenser, nicht nur der Hamas-Terrororganisation, sondern des ganzen palästinensischen Volkes, Ismail Haniyeh, der war jetzt vor ein paar Tagen im Iran und sagte Folgendes: Nie im Leben werden wir Israels Existenzrecht anerkennen. Der Heilige Krieg geht weiter, bis Jerusalem von den Juden befreit ist. Und dann verlangt die Welt von Israel, sich mit ihnen an einen Friedensverhandlungstisch zu setzen und Frieden zu machen. Das geht nicht mit einem Volk, das nur einen Wunsch hat, Israel zu vernichten. Das geht nicht. Die nicht bereit sind, diesen Paragraphen herauszustreichen. Ihr Wunsch, ihre Ideologie ist, Israel zu vernichten. Und so haben wir nun in Israel das Problem mit den vielen Qassam-Raketen, die ständig täglich gegen auf jüdische Städte, Kindergärten und so weiter Qassam-Raketen schießen. Das einmal vom Süden. Dann im Norden haben wir, wie ich schon sagte, der Libanon-Krieg. Und dann haben wir weiter im Nordosten Iran, der ständig droht mit der Atombombe. Und sie soll März 2007 fertiggestellt sein. Israel hofft naiverweise noch auf irgendeine diplomatische Lösung. Aber es geht nicht, mit ihnen eine diplomatische Lösung zu finden. Weil der Iran, der wünscht sich auch, Israel zu vertilgen, von der Weltkarte zu löschen. Und interessant ist zu wissen, oder wir fragen uns in Israel, warum hasst der Iran oder dieser Präsident Mahmoud Ahmadinejad uns so sehr? Wir haben doch keine gemeinsame Grenze mit ihm. Wir können ihn doch gar nicht ärgern. Warum strengen die sich so sehr an, eine Atombombe zu bauen? Und wir wissen alle, wohin die erste Atombombe geschossen wird. Das ist ja kein Geheimnis, das sagt er ja offiziell. Aber warum? Wir fragen uns in Israel, warum? Und ich sage Ihnen, warum. Denn der Islam, in dem Islam, das ist besonders vertreten von der einen starken Bewegung im Islam. Es gibt ja die Schiiten, davon kommen ja auch die Hisbollah-Terroristen, und es gibt die Sunniten. Und die Schiiten, die glauben, ihre Theorie oder Theologie des Islam sagt, dass noch ein 12. Imam oder anders gesagt ein Messias mit namens Mahdi kommen muss, bevor bald kommen wird. Aber er kann nicht kommen, solange das Volk Israel noch existiert. Es steht ihm etwas im Wege und das ist die Existenz Israels. Und deswegen tun sie alles, investieren sie so viel Geld und Kraft und Zeit, um mit dieser Atombombe oder Atombomben Israel zu vernichten, um ihrem Messias Mahdi den Weg zu befreien. Er kann nicht kommen, solange Israel existiert. Und nur so kann man auch den Hass von Iran gegenüber Israel verstehen. Warum sollten sie sonst gegen uns sein? Wir haben sie ja noch nie angegriffen. Wir können sie ja nicht ärgern. Wir haben ja gar keine gemeinsame Grenze. Und so ist die Stimmung oder das Empfinden in Israel, dass wir warten auf den zweiten Libanon-Krieg. Wir werden ständig angegriffen vom Süden mit den Raketen. Im März 2007 soll die Atombombe fertig sein. Und wir wissen nicht, wo wir es zuerst abbekommen. Und das ist nicht einfach für die Israelis, für uns. Und ständig beraten sie, wie können wir Israel zerstören. Dieser Präsident sagt es ganz offiziell. Er scheut sich nicht zu sagen, dass Israel kein Existenzrecht hat. Dass Israel von der Weltkarte gelöscht werden muss. Aber wissen Sie was? Das ist eigentlich nichts Neues. Das steht schon in der Bibel. Denn in der Bibel können wir nachlesen, Psalm 83 steht, denn siehe, deine Feinde toben und deine Hasser erheben das Haupt. Und das tut er. Er erhebt sein Haupt und sagt es jetzt, hat den Mut, es offiziell zu sagen. Was sie früher immer so nebenbei gesagt haben oder unter sich, dass die Juden ins Meer treiben wollen, das war so unter sich, das war bekannt, aber das haben sie nie so gewagt, offiziell zu sagen wie heute. Vom UNO-Gebäude auch. Heute wagen sie sich, wie es hier steht, ihr Haupt zu erheben und sagen es offiziell, Israel hat kein Existenzrecht. Israel muss von der Weltkarte gelöscht werden. Und seitdem dieser iranische Präsident das so frei raus offiziell sagt, wagen das auch andere Israel-Feinde, wie der palästinensische Ministerpräsident Ismail Haniya und viele andere auch. Plötzlich erheben sie ihr Haupt, genau wie es hier in der Bibel steht. Wieder dein Volk machen sie listige Anschläge. Und beraten sich wieder deine Geborgenen. Und dann steht dort, sie sprechen, kommet und lasset uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israels. Und das ist doch genau das, was sie tun. Sie möchten Israel vertilgen, den Name Israel aus der Weltkarte herausholen, dass der Name Israel nicht mehr existiert. Genau wie es in der Bibel steht, denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen. Sie haben einen Bund wider dich gemacht. Und die letzte Zeile ist sehr, sehr wichtig. Sie haben einen Bund wider dich, also gegen Gott gemacht. Es geht nicht um uns Israelis. Es geht um unseren Gott, um ihren Gott. Sie haben einen Bund wider euren Gott geschlossen. Es geht ihnen nicht um die Israelis, sondern nein, es geht ihnen um unseren Gott. Jetzt, ganz neu, wurde eine amerikanische Untersuchungskommission unter Leitung des ehemaligen US-Außenministers James Baker, der ja nicht als großer Israel-Freund bekannt ist, und diese Kommission sollte sich mit dem Irak-Krieg befassen. Aber Baker machte nicht nur die Bush-Regierung für das Irak-Debakel verantwortlich, sondern auch oder besonders Israel. Immer irgendwie finden sie den Weg, Israel zu beschuldigen. Und zwar sollte diese Untersuchungskommission einen Ausweg für die Amerikaner finden, wie man doch aus dem Irak kommt. Und Mr. Baker hat einen ganz kreativen, originalen Weg gefunden, dass erstmal muss Israel Frieden schließen mit den Palästinensern und mit den Syrern und somit die Feindschaft der Iraker und arabischen Nationen Amerika gegenüber wird dann gemildert. Und dann wird das irgendwie eine Bahn geben für die Amerikaner raus aus dem Irak. In anderen Worten heißt das, Israel muss Frieden machen mit Syrien. Gute Idee. hätte ich auch gerne Frieden mit Syrien. Aber das heißt für uns, die ganzen Golanhöhen abzugeben. Es gibt keinen Frieden mit Syrien, ohne dass wir auf den Golanhöhen verzichten. Das erstens. Zweitens, wir sollen mit der Hamas-Regierung, mit den Palästinensern, Friedensverhandlungen beginnen. Und zwar, das heißt, zurück auf die Grenzen von 1967 zurückgehen. Und das Rückkehr der Flüchtlinge, der palästinensischen Flüchtlinge mit in diese Gespräche hineinziehen. Erst dann würde sich irgendein Weg frei bahnen für die Amerikaner raus aus dem Irak. Ganz schlauer Report oder Kommission, was er da zusammengestellt hat. Im Klartext heißt das, dass Israel nun den Preis für die amerikanische Niederlage im Irakkrieg zahlen muss. Und Bush hat nun 2 Wochen zu entscheiden, ob er diesen Report akzeptiert, annimmt, übernimmt oder nicht. Und ich denke, da wird sich seine wahre, echte Freundschaft mit Israel erweisen. Ja, oder ob er es eher dazu sagt oder es nicht akzeptiert. Ich hoffe nicht. Kurz mal zurück zu unseren kleineren Problemen in Israel. Und das sind die vielen Qassam-Raketen, die wir ständig täglich abbekommen. Wie ich schon sagte, seitdem wir aus dem Gazastreifen raus sind und den Leuten in Gaza, den Arabern in Gaza, allen Grund zum Terror weggenommen haben, schießen sie ständig weiterhin noch, haben sie seitdem über 1000 Raketen auf Israel geschossen. Auch nachdem wir eine Friedenspause mit ihnen beschlossen haben, vor einigen Wochen, und abgemacht haben, wir schicken keine Soldaten mehr rein nach Gaza, um diese Qassam-Raketenabschießer zu schnappen, zu töten und keine Terroristen mehr zu schnappen. Wir lassen unsere Soldaten draußen und solange wir sie draußen lassen, schießt ihr keine Qassam-Raketen mehr. Das hat noch nicht mal eine halbe Stunde lang angehalten. Das wurde abgemacht, nächsten Morgen ab 8 Uhr, 8:30 Uhr wurde die erste Rakete wieder gegen Israel geschossen. Israel ist ganz brav, die Soldaten draußen, aber nach einer halben Stunde wurde weiter geschossen. Und dieser Waffenstillstand wurde nicht eingehalten von den Palästinensern und seitdem wurden über 25 Raketen auf Israel weiterhin geschossen. Und wenn man das ständig abbekommt, diese Raketen auf unschuldige Menschen, auf Schulen, auf Kindergärten, auf Wohnvierteln in Sderot, 7 Kilometer vom Gazastreifen, nach 1000 oder nachdem wir 500 abbekommen haben und dann endlich uns verteidigen wollen und zurückschießen und reingehen nach Gaza oder mit Flugzeugen oder Hubschrauber die Abschießer suchen, um das einmal aufzuhören. Das gelingt uns sehr oft, aber manchmal gibt es da auch einen Fehlschuss. Manchmal passiert es auch, dass eine Rakete in die falsche Richtung abgeschossen wird. Und das ist Israel leider passiert. Der bekannte Fall in Beit Hanun, wo 19 unschuldige Palästinenser bei umkamen. Und das tut uns leid. Da hat sich Israel offiziell für entschuldigt. Da freut sich kein israelischer Soldat. Das kann ich bezeugen als jemand, der auch ständig Soldat ist. Der auch im Libanon-Krieg eingezogen wurde. Da hat sich keiner von meinen Kameraden gefreut drüber. Weil wir haben keinen Hass gegenüber die palästinensische Bevölkerung. Wir sind nur dort, um die Terroristen zu schnappen. Und dieser Fall, der wurde so hochgezogen, so erweitert, berichtet in der ganzen Welt und Israel beschimpft. Ich weiß nicht, wie viele Wochen lang davon berichtet wurde. Wie konnte Israel nur 19 unschuldige Palästinenser umbringen, obwohl Israel sich offiziell dafür entschuldigt hat. Und was uns aus Versehen passiert, das machen die Palästinenser mit Absicht. Sie schießen diese vielen Raketen auf Israel, um unschuldige Israelis, Juden zu töten. Und keiner entschuldigt sich dafür. Und ich denke, jemand muss mal die Wahrheit sagen. Und zwar die Wahrheit an die Bewohner von Beit Hanun. Beit Hanun ist das arabische Dorf im Gazastreifen, aus dem ständig diese Qassam-Raketen auf Israel geschossen werden. Und viele von den Bewohnern, diese unschuldige Bewohner, die nicht jetzt direkt Terroristen sind, die schauen mit dazu und tun auch nichts, um sie dort rauszujagen. Trotzdem nennen wir sie, lassen wir sie mal unschuldig. Und wir sollten mal die Wahrheit sagen. Erstmals den Arabern, Palästinensern in Beit Hanun oder im ganzen Gazastreifen allen, oder allen Arabern in ganz Judäa und Samaria oder die Medien nennen es ja Westbank. Oder mal die Wahrheit sagen, der ganzen Welt. Und die Wahrheit ist einfach und klar. Dass wer tausende von Raketen auf unschuldige Zivilisten schießt und tonnenweise Sprengstoff, Waffen und Katyusha sammelt, wer Angst und Terror über ein ganzes Volk verstreut, jahrelang, muss verstehen, dass man sich irgendwann nicht mehr hinter Frauen und Kindern verstecken kann. Dieses Verhalten hat einen Preis. Und sie verstecken sich hinter Frauen und Kinder. Wie oft ist das passiert, wenn ich im Reservedienst bin und wir jagen Terroristen nach und sie überqueren die Straße mit einem Maschinengewehr in einer Hand und einem Baby in der anderen Hand? Weil sie ganz genau wissen, dass wir nicht auf sie schießen werden, solange sie ein Baby in der Hand haben. Manchmal bekommen wir dann auch noch so ein hässliches Grinsen, weil sie ganz genau wissen, dass wir sie nach ihnen nachjagen. Aber wir dürfen nicht schießen, tun wir auch nicht. Und dann schmeißen sie kurz, nachdem sie die Straße überquert haben, schmeißen sie das Kind hin und gehen in das Haus und entfliehen uns von der Hintertür raus. Und so werden die Kinder missbraucht. Oder wie oft ist es passiert, wo wir nachts palästinensische Terroristen verhaften wollen? Dann klopfen wir an die Tür. Macht keiner auf. Dann müssen wir aufstürmen und dann sitzt im Wohnzimmer eine ganze Familie auf dem Sofa mit den kleinen Kindern ganz brav und schauen Fernsehen. Weil dann gehen sofort automatisch bei uns die Gewehre runter, wenn Frauen und Kinder dort sind. Ganz automatisch. Und sobald die Gewehre runter sind, hinterm Sofa stehen 2, 3 Terroristen auf und fangen an zu schießen. Und auf dem Sofa vorne sitzen ihre eigenen Kinder, ihre eigene Familie. Und sie benutzen sie als Schutzschilder gegen uns israelische Soldaten. Und jedes Land ist für die Sicherheit ihrer Bürger verantwortlich. Und Israels Verhalten in Gaza ist viel gemäßigter und menschlicher als das Verhalten der amerikanischen Armee, der russischen Armee oder britischen Armee gegenüber Terroristen. Können wir gar nicht vergleichen. Aber wenn Israel etwas passiert, wenn Israel etwas unternimmt, dann schimpft die ganze Welt. Dann ist das wieder zu viel. Und ich möchte mal ganz klar sagen, 19 Tote an einem Tag in Beit Hanun, diese Fehlrakete. Da kamen an einem Tag 19 Palästinenser um. Das ist viel, das ist schlimm. Das ist schade, das tut uns leid. Aber ich möchte mal ganz klar sagen, 19 Tote an einem Tag kann man einen guten Tag in Bagdad nennen. Dort kommen manchmal an einem Tag 100 oder 150 an einem Tag allein um. Aber das berichtet man vielleicht einen Tag in den Nachrichten, nächsten Tag ist dann wieder was anderes, aktueller. Aber wenn Israel so etwas passiert, bei 19 Toten, aus Versehen und wir entschuldigen uns, und es ist uns passiert, weil wir uns verteidigen, und da passieren Fehler in einem Krieg, dann schimpft die ganze Welt, weil es Israel ist, weil es Juden sind. Dann schimpft wieder die ganze Welt. Und daran sind wir schon leider gewöhnt, dass die Medien gegen Israel berichten und das regt uns nicht mehr sehr auf. Da haben wir schon uns daran gewöhnt, dass die Medien ständig einseitig gegen Israel berichten. Und es ist so und so schwer für uns in Israel mit den vielen Kriegsbedrohungen von allen Seiten zu leben. Aber was uns besonders Schwierigkeiten macht, was uns besonders schwerfällt, ist dieses ständige Verteidigen müssen. Wo wir uns ständig verteidigen müssen. Oder ständig Rechenschaft ablegen müssen. Auch für die Verteidigungsaktionen, die wir unternehmen. Ständig müssen wir erklären, warum wir das getan haben, warum wir uns verteidigt haben. Entschuldigung, dass ich so viel trinke. Da gibt es nicht so viel Wasser. Da muss ich ein bisschen mehr trinken hier. Und ständig müssen wir Rechenschaft ablegen für jeden Verteidigungsakt, den wir tun. Und neben dem tiefen Mitleid, den jeder Mensch spüren muss, spüren sollte, nachdem er die Bilder aus Beth Hanun gesehen hat, sollte man auch ganz klar die Wahrheit sagen. Dass bis die Araber nicht stoppen, Qassam-Raketen auf Israel zu schießen, muss Israel auf sie zurückschießen. Ja, Sie haben richtig gehört, auf sie zurückschießen. Die Araber schießen nämlich ganz absichtlich auf Frauen und Kinder, um sie zu töten. Das ist ihr Ziel. Und das war nie der Fall bei Israel. Niemals. Ganz im Gegenteil. Wenn Frauen und Kinder im Blick sind, dann gehen die Gewehre sofort runter. Und was uns aus Versehen passiert ist, das machen sie mit Absicht schon jahrelang. Das muss die Welt mal ganz klar hören. Aber ich möchte ganz klar hier nicht falsch verstanden werden und möchte mal klar und deutlich sagen und möchte hier nicht keinen gegen die Araber oder Palästinenser aufhetzen. Das mag vielleicht so klingen, aber nein. Wenn sie in Israel Freund sind, dann dürfen und sollten sie auch ein Araberfreund sein. Oder anders gesagt, wenn sie in Israel Freund sind, dann dürfen und sollten sie nicht ein Araberfeind sein. Das gehört nicht zusammen. Das wird so falsch verstanden. Dass wenn man Israel lieb hat, dass man automatisch die Araber hassen muss. Da bekommst du noch eine ganze Flasche Wasser. Das ist super. Dann nehme ich direkt morgen mit nach Israel. Dankeschön. Wenn man ein Israel-Freund ist, dann sollte man nicht automatisch ein Araber-Feind sein. Denn Gott hat auch einen Heilsplan für die Araber, für die Palästinenser. Genauso wie er einen Heilsplan für die Juden und für die Christen, für jeden hat. Nicht weniger gut wie für die Juden. Und deswegen sollten wir, wenn wir Israel lieb haben, auch für die Araber und auch für die Palästinenser beten und nicht automatisch ein Araber-Feind sein. Aber wenn man auf uns schießt und absichtlich noch auf bewohnte Gegenden, auf Schulen und Kindergärten, dann ist es schwierig, wenn wir uns verteidigen, dann Fehltreffer oder Tragödien zu vermeiden. Und gerade deshalb wird es Zeit, dass wir heute der Welt in die Augen schauen und deutlich sagen, dass bis es in Sderot, Sderot ist der jüdische Ort, der 7 Kilometer vom Gazastreifen entfernt ist, die am meisten Raketen abbekommen, jeden Tag. Dass bis es in Sderot nicht ruhig ist, wird es auch keinen Frieden in Gaza geben. Wenn man Bäume fällt, dann fliegen Holzreste herum. Und wenn man Raketen schießt, dann können auch Kanonen zurückfliegen. Das müssen Sie wissen. Und wenn einer von Ihnen daneben trifft, ist das schade, ist das schlimm, ist das schrecklich und ein Unglück. Aber das ist so in einem Krieg. Und wir befinden uns in einem Krieg. Wir haben alle anderen Alternativen mit Ihnen ausprobiert, Frieden zu schließen. Und Sie sind alle gescheitert. Diese Friedensabkommen, die wir mit ihnen abgeschlossen haben, Oslo-Friedensabkommen, Camp David, Tenet, Roadmap und wie sie auch alle hießen, sie sind alle gescheitert. Nichts hat funktioniert, wo wir uns versuchten, uns mit ihnen an einen Tisch zu setzen und Frieden zu schließen. Sind alle gescheitert. Sogar nachdem wir ihnen Land zurückgegeben oder abgegeben haben, auch dann haben wir keinen Frieden bekommen. Wir können das sehen im Libanon. Als wir aus dem Libanon rausgezogen sind, anstelle jetzt Frieden mit dem Libanon zu bekommen, bekommen wir ja einen Libanon-Krieg. Jetzt sind wir aus dem Gazastreifen rausgezogen. Und was bekommen wir anstelle Frieden mit ihnen? Was bekommen wir? Über 1000 Raketen haben wir seitdem abbekommen. Wurde sogar noch schlimmer. Jedes Mal, wenn wir Land abgeben, wird es noch schlimmer, bekommen wir einen Krieg. Weil sie übersetzen, solche Abgaben oder gute Gesten übersetzen die Araber ganz anders. Und das kann man vielleicht als Europäer schwer verstehen, diese arabische Mentalität. Dass wenn man ihnen etwas Gutes tut oder ihnen entgegenkommt, das übersetzen sie, verstehen sie als Furcht, als Angst. Dass wir rausgegangen sind, weil wir feige sind, weil wir Angst haben. Und das macht ihnen Mut. Und deswegen haben wir ständig einen Krieg. Und so haben wir alle Alternativen ausprobiert, um mit ihnen Frieden zu schließen, ob das Friedensabkommen sind, ob das Landabgabe, Rückgabe ist und sind alle gescheitert. Die Bibel sagt, gegen den Verkehrten sollst du dich entgegenstreiten, Psalm 18, 27. Und mit dem tödlichen Terror, das sage ich jetzt, nicht die Bibel, mit dem tödlichen Terror, blutdürstigen Terroristen, die dich von der Weltkarte vertilgen wollen, musst du genauso umgehen, um sie zu vertilgen. Klingt hart, aber es ist so. Und am selben Tag, wo uns dieser Fehlschuss passierte und wir töteten 19 unschuldige Palästinenser, wurde auch eine Rakete abgeschossen vom Gazastreifen am gleichen Tag auf einen jüdischen Kindergarten. Gott sei Dank wurde keiner verletzt oder getötet. Aber sie versuchten, Kinder umzubringen durch diese Rakete. Aber keiner berichtete davon an diesem Tag oder am kommenden Tag. Aber dann kommentierte ein Hamas-Sprecher Rabhi Rantisi und sagte, der offizielle Sprecher der Hamas-Terrororganisation oder Regierung heute, sagte, die Israelis erwarten jetzt von uns, dass wir in Ruhe sitzen bleiben. Ja, und ich möchte diesem Sprecher der Hamas-Regierung, Palästinenser-Regierung zurufen und sagen, ja, lieber Rantisi, wir haben genau das erwartet, als wir letztes Jahr aus dem Gazastreifen gezogen sind. Das haben wir erwartet, dass wir, nachdem wir rausziehen, dass ihr dann in Ruhe sitzen bleibt. Das haben wir genau das erwartet. Nachdem Israel tausende ihrer Bürger aus den Heimaten rausriss und zu Flüchtlingen machte. Israel wird immer beschuldigt, dass wir daran schuld sind an den vielen palästinensischen Flüchtlingslagern. Jetzt haben wir unsere eigenen Leute zu Flüchtlinge gemacht. 10.000 von ihnen sind heute Flüchtlinge. 5.000 von ihnen die Hälfte von ihnen haben immer noch keine Arbeitsstelle, sind noch arbeitslos. Und sie hatten wunderbare, gute Arbeiten und Geschäfte unten im Gazastreifen. Ja, und diesem Rabhi Rantisi möchte ich zurufen. Wir haben erwartet, dass ihr etwas ruhig sitzen bleibt jetzt, nachdem wir unsere Leute zu Flüchtlingen machten. Nachdem wir Milliarden investiert haben und kurz vor einem Bürgerkrieg standen. Israel stand kurz, ganz, ganz kurz vor einem Bürgerkrieg wegen diesem Abzug aus Gaza. All das, um den Gazastreifen für euch zu räumen. Ja, wir waren so naiv und hofften, dass ihr ein wenig ruhig sitzen bleibt, wenigstens in Gaza. Wenn auch nicht in Judäa und Samaria, dann wenigstens in Gaza. Denn wir haben ihnen allen Grund zum Terror gegen Israel weggenommen. Denn der Gazastreifen heute ist sogenannt judenrein. Da lebt kein einziger Jude mehr im Gazastreifen. Er ist judenrein. Da steht kein jüdisches Haus mehr. Auch die letzten Häuser, die Synagogen, die wir stehen gelassen haben hier oben, das ist die Synagoge, die steht heute nicht mehr. Das war eine von den 21 Synagogen, die wir nicht abgerissen haben. Und wir baten den Palästinenser, bitte sie stehen zu lassen, das sind unsere heiligen Städte. Aber wissen Sie, was sie gemacht haben? Am ersten Tag, als wir rausgezogen sind, bevor sie angefangen haben zu feiern, haben sie zuerst einmal alle 21 Synagogen abgerissen, abgebrannt und verunreinigt. Das allererste, was sie getan haben, bevor sie angefangen haben zu feiern. Alle an einem Tag. Und ich darf gar nicht daran denken, was Israel passieren würde, wie die Welt auch gegen Israel schimpfen und verurteilen würde, wenn Israel eine Moschee nur antasten würde, ein Kratzer abmachen würde an eine Moschee. Ich darf nicht dran denken. Wenn ich als israelischer Soldat einem Terroristen nachjage und er rennt bewaffnet in eine Moschee hinein, darf ich ihm nicht nachjagen in die Moschee. Weil wir einfach ihre heiligen Städte respektieren und nicht anrühren. Und das wird natürlich auch ganz total missbraucht. Und die größten Waffenlager in Judäa und Samaria sind Moscheen. Und hier wurden an einem Tag 21 Synagogen abgebrannt, abgerissen und keiner in der Welt sagte was. Ich weiß nicht, ob es überhaupt berichtet wurde. 21 Synagogen wurden an einem Tag vernichtet. Und ja, wir waren so naiv und hofften, dass die Palästinenser jetzt etwas ruhig sitzen bleiben im Gazastreifen, wenigstens dort. Denn wir haben ihnen jeden Grund für Terror weggenommen. Weil der Grund für Terror gegen uns war ja immer die Besatzungspolitik von Israel, die Siedlungspolitik. Tja, jetzt sind da keine Siedlungen mehr, keine Besatzung mehr. Aber der Terror und der Krieg geht weiter. Und anstelle von Ruhe bekamen wir nur verstärkte Versionen von Qassam-Raketen, tonnenweise Sprengstoff, und eine Hamas-Terrororganisation an die Regierung, mit der wir uns nicht an einen Tisch setzen können und Frieden verhandeln. Und ein anderer Hamas-Anführer, Razi Hamed, sagte, dass Israel Genauso wie der iranische Präsident sagte, Israel muss von der Weltkarte gelöscht werden. Ja, wenn das ein Hamas-Anführer sagt, dann kann ich ihm nur sagen, ja, guten Morgen, da steht schon in eurer Grundverfassung. Das ist nichts Neues für euch. Aber jetzt, seht ihr, sie wagen jetzt alle auf einmal, das so offiziell zu sagen. Das ist kein Geheimnis mehr. Sie erheben ihr Haupt, die Hasser Israels erheben ihr Haupt und sagen es offiziell. Israel soll vertilgt werden, der Name Israel sollte nicht mehr gedacht werden. Ein Reporter von CNN sagte jetzt, dass nach diesem Fall in Beit Hanun, wo wir unschuldige Palästinenser umbrachten, dass wegen diesem Fall der Hass seitens der Araber gegenüber der Israelis nur noch verstärkt wird. Wow, und was war vorher? Die Liebe zum Zionismus auf den palästinensischen Straßen, die florierte nur auf ihren Straßen, die Liebe zu den Israelis, da war kein Hass. Wenn wir die Nachrichten beobachten, fast tägliche Hassdemonstrationen, wo tausende Palästinenser auf den Straßen demonstrieren und rufen die Vernichtung Israels zu. Fluchen ohne Ende. Und schon ein ganzes Jahr lang ist vergangen, seitdem wir den Palästinenser im Gazastreifen nicht nur aus dem Land gegangen sind, sondern auch aus ihrem Leben raus. Und sie hätten in dieser Zeit einen wunderbaren Paradies im Gazastreifen gründen können. Die bösen Israelis sind ja weg. Sie hätten aus dem Gazastreifen ein Paradies machen können in diesem Jahr oder wenigstens beginnen können mit den vielen europäischen Geldern, die an den Palästinenser geschickt werden. Hätten die Palästinenser nur 10% gebraucht von dem Geld, den sie für Terror benutzen, dann hätten sie den Flüchtlingen schöne Wohnviertel bauen können. Wäre das ihr Wunsch, ihr Ziel? Nur 10% von den vielen Terrorgeldern hätte ausgereicht, um aus den Flüchtlingslagern schöne Wohnviertel zu bauen. Sie hatten also die Möglichkeit, der Welt zu beweisen, dass wenn Israel auszieht und die internationalen Grenzen akzeptiert, dann gibt es Ruhe und Frieden. Sie hatten die Möglichkeit, das ganze Jahr dies zu beweisen. Und es hätte uns Israelis auch gefördert, ihnen weitere Gebiete abzugeben. Das kann ich ganz klar sagen hier als Siedler. Wir wären bereit, als Siedler noch Siedlungen abzugeben, hätten wir gemerkt, Mensch, wenn wir die Gazastreifen abgegeben haben, dann bekommen wir echten, wahren Frieden mit ihnen. Und nach dem sehnen wir uns. Und dann wären wir bereit, andere Gebiete auch abzugeben. Und anstelle dem stürzten sie sich mit Raketen und Terror weiter auf Israel, um Israel auszurotten. Sie entführten unsere Soldaten und verstecken sich weiter hinter Frauen und Kinder. Und diese Formel muss gebrochen werden. Und so wie man im Libanon weiß, dass wer es zulässt, aus seinem Haus Raketen auf Israel zu schießen, kann auch mal eine Rakete auf sein Haus zurückbekommen, so soll auch jede palästinensische Mutter in Gaza wissen, dass sie nicht ruhig schlafen wird, solange die Kinder in Sderot auch nicht ruhig schlafen. Ich weiß nicht, was man hier gemacht hätte in Ludwigsburg, wenn aus dem Nachbardorf, 7 Kilometer entfernt von hier, schon seit dem letzten Jahr 1000 Raketen abgeschossen wurde. Ob man dann auch so ruhig gesessen hat und zugeschaut hätte und gewartet, bis das Nachbardorf dann friedlich wird. Oder ob Ludwigsburg sich auch gewehrt und verteidigt hätte. Und wenn man sich verteidigt und wehrt, dann passieren auch Fehler. Dann schießt man auch mal daneben. Und von Israel verlangt man, dass wir uns nicht verteidigen. Oder man schimpft sofort, wenn was schief geht. Oder auch, wenn was nicht schief geht. Und die Lösung, und seitdem wir aus dem Gazastreifen raus sind, sind über 1000 Raketen auf Israel abgeschossen worden aus dem Gazastreifen. Und die Lösung für einen Frieden dort mit dem Gazastreifen, die ist ganz, ganz einfach. Da braucht man kein Nahostwissenschaftler sein oder kein guter Nahostkenner sein. Die ist ganz einfach. Die Palästinenser brauchen einfach nur aufhören zu schießen. Dann gibt es Frieden. Und das haben wir gehofft, seitdem wir rausgegangen sind aus dem Gazastreifen. Jetzt komme ich etwas zu einem etwas anderen Thema. Und zwar, ich möchte eine Frage stellen. Warum hat Gott Israel zu seinem Volk auserwählt? Was macht Israel zu dem auserwählten Volk Gottes? Warum gerade Israel? Warum hat Gott sich nicht ein anderes Volk auserwählt? Warum nicht die Deutschen? Warum nicht die Schweizer? Warum ausgerechnet Israel? Also diese Frage sollten wir uns mal stellen. Weil wir Israelis besser sind? Nein, leider nicht. Schlauer? Auch nicht. Aber warum hat Gott sich ausgerechnet Israel auserwählt und kein anderes Volk? Wir lesen auch in der Bibel, wie oft Gott selbst dieses Volk halsstarriges Volk nennt. Hartköpfiges Volk. Wie untreu dieses Volk Gott gegenüber war. Wie oft sie Gott gar nicht wollten. Trotzdem hat Gott sich dieses Volk auserwählt. Warum? Weil er sie etwa Liebe hatte? Oder Liebe hat? Und wenn wir uns bewusst sind, das ist ganz wichtig, dass wir ganz klar wissen, warum Gott Israel auserwählt hat und kein anderes Volk. Warum er diese Wählung gemacht hat mit Israel. Und wenn wir Gottes Plan mit Israel in dem richtigen Kontext legen, dann verstehen wir den breiten, ewigen Plan Gottes für die ganze Welt, aber durch Israel. Und das ist Gottes Erlösungsplan für die Welt. Und Gott gebrauchte Israel nur als ein Werkzeug, um alle restlichen Völker zu erretten. Andersrum, wenn ich in ein Geschäft gehe und suche meiner Frau ein schönes Kleid, ich wähle ihr, ich gucke dann, was es dann alles gibt und wähle ihr das schönste Kleid aus, wenn ich natürlich genug Geld dafür habe. Und der Mensch denkt anders als Gott. Wir wählen nach Schönheit, weil wir es lieber und besser finden. Gott denkt und wählt anders aus. Wenn Gott jemand auswählt, dann wählt er ihn aus, um die anderen zu segnen. Und so hat Gott Israel auserwählt, als ein Werkzeug in seinen Händen zu sein, um die Welt zu segnen, um die Welt zu erreichen, zu erretten, um zu versöhnen mit sich. Israel wurde auserwählt, nur ein Werkzeug in Gottes Händen, damit er sie erreichen kann. Damit er jeden Einzelnen, der hier sitzt heute, erreichen, erretten kann. Dafür hat Gott Israel gebraucht. Und das sollten wir uns bewusst sein und verstehen. Und so wurde Israel auserwählt. Und das ist das, was Israel zum auserwählten Volk macht. Nicht wie wir denken, er hat Israel auserwählt, weil Israel besser ist oder weil er Israel lieber hatte. Nein, er hat Israel nur auserwählt für ein Werkzeug. Er brauchte ein Werkzeug, um sie zu erreichen. Und dann hat er sich Israel rausgepickt, um sie zu erreichen. Das ist das, was Israel zum auserwählten Volk Gottes macht. Das Prinzip der Geschichte Israels ist eigentlich die Geschichte der Liebe Gottes für die ganze Welt. Denn Gott liebt die Juden nicht ein bisschen weniger mehr als sie. Das müssen sie ganz klar wissen. Und manchmal wird das so ganz falsch verstanden. Oder die messianischen Juden, die werden manchmal so hochgejubelt. Und man freut sich mehr für einen Juden, der den Glauben an Jesus findet, als für einen Heiden, der den Glauben an Jesus findet und sich bekehrt. Nein, das sollte ganz umgekehrt sein. Wir sind erst dann dran, wenn die Vollzahl der Heiden eingetreten ist. Man sollte sich viel mehr freuen, wenn ein Heide sich zu Jesus bekehrt. Denn wenn die Vollzahl der Heiden eingetreten ist, dann ist die Zeit der Bekehrung für die Juden reif. Deswegen sollten wir ganz klar wissen, dass Gott, es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Römer 2, Vers 11, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Kein Unterschied zwischen Jude und Heide. Er liebt alle gleich. Er liebt die Juden nicht ein Millimeter mehr als sie. Das sollten wir wissen. Weiter lesen wir in Bibelstelle in Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, wen Jesus Christus, geschickt hat. Da steht nicht, denn also hat Gott Israel geliebt, dass er seinen Sohn geschickt hat. Da steht, so hat Gott die Welt geliebt. Und deswegen hat er Jesus geschickt, weil er die Welt geliebt hat. Er hat nur Israel gebraucht als ein Werkzeug, um die Welt zu erreichen. Und das ist das, was Israel zum auserwählten Volk macht. Nicht, weil wir besser sind, nicht, weil er uns lieber hat. Und dieser missverstandene Punkt hat dem Volk Israel viel Leid geschaffen in den letzten 2000 Jahren. Und man hat das falsch verstanden, die Auserwählung Israels von Gott. Und dachte, Gott hat Israel auserwählt, weil er sie wahrscheinlich lieber hat als mich, als uns. Und wenn ich spüre, dass mein Vater meinen Bruder lieber hat als mich, muss ehrlich sagen, das macht mich neidisch. Das ist kein schönes Gefühl, das macht mich neidisch. Und Sie wissen alle, wohin Neid führen kann. Zu Hass. Kain und Abel. Fing alles an mit Neid. Bis Kain war neidisch auf Abel. Und dann hat er ihn gehasst. Am Schluss hat er ihn totgeschlagen. Genauso war es mit Josef und seinen Brüdern, angefangen von Neid. Dann hassten sie ihn, bis sie ihn totschlagen wollten. Alles angefangen mit Neid. Und so hat man auch die Auserwählung Gottes mit Israel falsch verstanden und dachte, Gott hat Israel lieber als die Christen oder die Heiden. Und das hat zu Neid geführt. Und dieser Neid führte zu Hass oder Antisemitismus. Und dann dieser Hass, Antisemitismus führte zu Verfolgungen, Vernichtungen, Inquisition, Holocaust. Aber alles angefangen wegen Neid, wegen diesem Falschverstand, weil man gemeint hat, Gott hat Israel lieber als uns. Dabei hat Gott Israel nur auserwählt, um sie zu erreichen, um sie zu segnen. Dabei hat Gott Israel das nur gebraucht, damit damit das Evangelium in die ganze Welt sich verbreiten kann. Hätten wir Juden vor 2000 Jahren Jesus anstelle abzulehnen, hätten wir ihn angenommen, dann wäre Jesus in den Augen der Welt noch ein hoher, guter Rabbiner, aber für das jüdische Volk. Uninteressant für die Welt. So musste es kommen, das war in Gottes Plan, dass wir Juden vor 2000 Jahren Jesus ablehnen, abstoßen. So, nur so wurde Jesus interessant für die Welt. Und so konnte das Evangelium den Weg finden bis an alle Welt enden, weil wir ihn abgestoßen haben. Das musste so geschehen. Deswegen dürfen wir die Juden, die noch nicht an Jesus glauben, nicht beschuldigen, dass sie nicht erkennen, dass Jesus der Messias ist. Warum? Weil Gott hat sie mit einer Blindheit geschlagen. Gott hat das gemacht. Hat er selbst gesagt, dass er ihnen eine Decke vor die Augen gelegt hat. Und wenn ein blinder Mann gegen einen Baum rennt, dann können wir ihn nicht beschuldigen, dass er den Baum nicht gesehen hat. Und genauso, wenn ein Jude Jesus nicht erkennt, dann können wir ihn nicht beschuldigen, dass er Jesus nicht annimmt. Weil Gott hat ihn blind gemacht. Aber Gott hat auch verheißen, dass er eines Tages diese Blindheit wieder wegnehmen wird. Das hat er auch verheißen. Genauso wie er Adam zu schlafen gelegen hat, bis Eva fertig war. Er hat Adam nicht eine Minute vorher aufgeweckt. Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, warum? Nicht eine Minute, vielleicht wollte er nicht, dass Adam ihn berät, wie er seine Frau gestalten soll. Aber er hat ihn absichtlich zum Schlafen gelegt, damit er in Ruhe Eva fertig schaffen kann. Und genauso hat er die Juden mit einer Blindheit für Jesus geschlagen, bis die Vollzahl der Heiden eingetreten ist. Wenn das einmal so weit ist, dann, wie Gott es geschrieben hat und verheißen hat, wird er ihnen die Blindheit auch wieder wegnehmen. Wie ich schon sagte, Gott, es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Kein Jude, kein Heide, sind alle gleich geliebt bei Gott. Aber Gott hat ein ganz besonderes Verhältnis mit dem jüdischen Volk. Ein besonderes Verhältnis, was er nur mit dem jüdischen Volk hat und mit keinem anderen Volk. Und dieses Verhältnis Gottes zwischen seinem Volk können wir vergleichen mit einem Verhältnis zwischen einem Ehemann und seiner schwangeren Frau. In Israel ist es so üblich, wenn unsere Frauen schwanger sind, dass wir ihnen alle schwere Arbeit abnehmen. Wenn wir dann abends nach Hause kommen von unserer Arbeit, dann fangen wir erst richtig an zu arbeiten. Wir müssen dann lieber Überstunden machen in der Arbeit. Und dann, weil denn alle schwere physische Arbeit nehmen wir ab, um sie zu schonen, um sie zu bewahren. Warum? Weil sie etwas Wertvolles in sich trägt. Ich hoffe, das ist auch hier so in Deutschland, dass man es auch so macht. Aber in Israel ist das sehr üblich, dass wir den Frauen, wenn sie schwanger sind, alle physisch schwere Arbeit abnehmen, weil wir sie schonen wollen. Und genauso schont und bewahrt Gott auch sein Volk Israel. Und warnt, wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Wer euch segnet, der wird gesegnet. Wer euch verflucht, der wird verflucht. Redet freundlich mit Jerusalem. Tröstet mein Volk. Also wir sehen, es ist wichtig in Gottes Augen, wie wir uns verhalten gegenüber Israel. Nicht nur als Gemeinde, sondern auch als Person, aber auch als Gemeinde und auch als Nation. Es ist ganz, ganz wichtig in Gottes Augen, wie man sich als Person, Gemeinde oder Nation gegenüber Israel verhält und eingestellt ist. Da liegt ein Segen oder ein Fluch drauf. Und so bewahrt und passt Gott und verschont Gott sein Volk. Warum? Weil auch Israel wie eine schwangere Frau etwas Wertvolles in sich trägt, getragen hat, trägt und tragen wird. Erstens bekamen wir das Wort Gottes von dem jüdischen Volk. Hätte irgendein Volk, das die Babylonier oder so zum Beispiel, hätten damals geschafft, Israel auszurotten, zu vernichten. Oder die Amalekiter versuchten ja auch Israel auszurotten. Dann hätten wir heute die Bibel, das Wort Gottes nicht in unseren Händen. So musste Gott Israel verschonen, bewahren, damit wir heute das Wort Gottes und dadurch Gott näher kommen können, Gott kennenlernen können, damit wir das heute, dass uns das heute möglich ist. Und deswegen hat er all die Jahre Israel verschont. Dann hat Israel noch etwas in sich getragen, und das ist den Erlöser der Welt, Jesus Christus, der aus dem jüdischen Volk kam. Hätten die Römer oder ein anderes Volk es geschafft, Israel auszurotten, zu vernichten, dann hätte Jesus nicht aus dem jüdischen Volk kommen können, nicht für uns am Kreuz sterben können. So musste das alles so kommen. Und Gott hat Israel all die Jahre verschont und bewahrt, wie eine schwangere Frau, weil Israel etwas in sich, ein Segen in sich getragen hat und trägt. Aber nicht nur für uns Israelis, sondern für die ganze Welt. Gott wollte damit die ganze Welt segnen. Und deswegen hat Gott Israel auserwählt, um diese schwangere Frau zu sein, um dieser Träger dieses Segens zu sein. Aber ich betone, nicht für Israel allein, sondern für die ganze Welt. Weil Gott wollte dadurch die ganze Welt, jeden Einzelnen erreichen. Jeder Einzelne, der heute hier sitzt. Und damit ist es noch nicht zu Ende mit Jesus. Es geht weiter. Und wir kennen alle die Römerstelle, Römer 11, Vers 15, wo steht, denn so ihre Verwerfung der Welt Versöhnung ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben von den Toten? Dass wir ihn damals abgestoßen haben, abgelehnt haben, das wurde zu einem Segen, wie ich schon erwähnt habe, für die ganze Welt und machte es möglich, dass das Evangelium bis an die Weltende verbreitet werden konnte. Was für ein wunderbarer Tag wird das sein, wenn wir einmal in Israel, wenn die Juden Jesus akzeptieren, annehmen werden als ihren Messias. Ein Segen nicht nur für uns Israelis, aber für die ganze Welt. Das wird ein wunderbarer Tag. Und ich glaube, dass dieser Tag ist nicht mehr lange. Es dauert nicht mehr lange. Ich denke, wir spüren alle, dass wir in den Endtagen leben. Die Ereignisse in der Welt gehen immer schneller vorbei. Und wir alle spüren es. Jesus hat gesagt, dass für ihn wird er wiederkommen, wird es wie an einem Tag. Aber für die, die nicht mit Jesus gehen, wird er wie ein Dieb in der Nacht kommen. Und wenn wir jetzt schon spüren, wir leben in den letzten Tagen, das ist nicht nur ein Gespür, und das bin ich nicht nur alleine, der so spürt, sondern wir alle merken, spüren, dass Jesus bald wiederkommen wird. Es dauert nicht mehr lange. Dann ist die Vollzahl der Heiden eingetreten, und dann wird er sich auch den Juden zeigen, so wie Josef eines Tages seine ägyptische Maske abgenommen hat. Und sie haben ihn alle wiedererkannt. Das ist ja unser Bruder. Obwohl sie vorher, seine Geschwister von Josef, vor ihm saßen, ständig kamen sie zu ihm nach Ägypten, haben sogar an einem Tisch gesessen, aber haben ihn nicht wiedererkannt, ihren eigenen Bruder nicht wiedererkannt. Dabei haben sie zusammen gegessen, an einem Tisch, und nichts gemerkt. Und so haben die Ägypter, so ägyptisch haben die Ägypter aus Josef gemacht, dass seine eigenen Brüder nicht wiedererkannt haben. Und so christlich haben die Christen aus Jesus einen Christ gemacht, dass seine eigenen Brüder, die Juden, ihn nicht mehr wiedererkennen. Aber wenn der Tag reif ist, dann werden sie alle mit einem Mal ihn wiedererkennen und ihn als Messias anerkennen. Da werden sie nicht rumstreiten und rumrätseln, wie die Brüder von Josef. Dann wussten sie alle, das ist unser Bruder. Dann haben sie sich nicht mehr gestritten. Ist es nun oder ist es nicht? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Wie heute in Israel, wie wir uns um alles sonst streiten. dann werden sie alle erkennen. Und genauso wird es auch sein mit Jesus. Und das wird ein Kollektiv Erlösung sein für das jüdische Volk. Und ich glaube nicht, dass die messianischen Juden immer mehr werden, werden, bis sie einmal die Mehrheit und ganz Israel erreichen. Nein, wir messianischen Juden, wir sind ja immer noch weniger als 10.000. Wir betrachten uns nur als Erstlingsfrüchte. Aber die Erlösung für die Juden wird in einem Kollektivakt geschehen, so wie die Brüder von Josef auf einmal ihn vor ihnen stehen sahen und sahen, das ist ja unser Bruder. Und so wird einmal Jesus auch vor ihnen stehen und dann werden sie sagen, wie laut Zacharja, auf Gott schauen, auf ihn schauen, den sie durchbohrt haben. Was für ein wunderbarer Tag, der nicht mehr lange dauert. Und auf den freuen wir und hoffen wir. Und es dauert zwar nicht mehr lange, aber es gibt noch viel zu tun bis dahin. Und was wir tun können, steht in Jesaja 40, Vers 1. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Und das sagt Gott ohne irgendeine Bedingung. Er sagt nicht, tröstet mein Volk, erst wenn die Israelis die Palästinenser in Ruhe lassen oder einen palästinensischen Staat zulassen. Das steht da nicht. Das steht doch nicht, tröstet mein Volk, erst wenn sie alle an Jesus glauben oder messianische Juden geworden sind. Dann brauchen sie keinen Trost mehr. Nein, tröstet, tröstet mein Volk. Jetzt brauchen wir Trost. So wie sie sind, mit allen ihren Macken. Wir haben viele Fehler, wir haben viele Macken, wir sind nicht besser. Aber man darf jetzt schon Israel trösten und um Israel zu trösten, muss man eine Liebe für Israel empfinden. Man kann nicht jemanden trösten, den man nicht lieb hat. Aber man darf jetzt schon Israel lieb haben, auch wenn die Israelis sich nicht besser verhalten als irgendeine andere Nation. Das darf man von Israel nicht immer verlangen. Das verlangt man manchmal immer, dass wir die andere Backe hinhalten. Aber nein, man darf jetzt schon Israel lieb haben, denn Gott hat uns auch schon geliebt vor Gründung der Welt. Bevor wir geboren sind, hat Gott uns schon lieb gehabt. Er ist für unsere Sünden gestorben, bevor wir unser Leben Jesus übergeben haben. Hat er uns schon lieb gehabt. Und deswegen wartet nicht, bis Israel sich bekehrt oder Israel sich gut verhält. Denn auch Gottes Liebe gegenüber uns war nicht bedingt, wie wir uns verhalten. Er hat uns schon vorher, bevor wir unser Leben Jesus übergeben haben, hat er uns schon geliebt. Deswegen, tröstet, tröstet mein Volk. Und es ist so wichtig, dass Israel, die Juden getröstet werden von Christen. Denn ein Jude kennt das nicht. Er kriegt das in sein kleines Köpfchen nicht rein, dass ein Christ ihn lieb haben kann. Dass er es praktisch, dass es machbar ist, für einen Christen ihn lieb zu haben. So einem Juden können wir nicht sagen, weißt du, dieser Jesus, der dich 2000 Jahre lang verfolgt hat, der hat dich auch lieb. Das nimmt uns keiner ab. Warum sollen das auch? Diese Mauer, die 2000 Jahre lang aufgebaut wurde von Christen, ständig Verfolgungen, Vernichtungen. Wir hören ja auch Live-Berichte von unseren Großeltern, was ihnen hier in Europa im Holocaust geschehen ist. Von wem? Von Christen. Warum soll ein Jude auch positiv über Christen denken, wenn er nie etwas Positives von Christen erfahren hat? Deswegen ist es wichtig und deswegen ruft Gott die Christen auf. Laut Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk, gerade das Christen, das jüdische Volk trösten und Liebe rüberbringen. Und was wir schon 27 Jahre tun in der internationalen christlichen Botschaft in Jerusalem, wir sind ja nur ein verlängerter Arm von den vielen Christen in der ganzen Welt, besonders auch hier aus Deutschland, die diese Liebe rübertragen und ihnen zeigen wollen, schaut mal, die Christen können euch auch lieb haben. Wenn die Juden dann das einmal erfahren und erleben, dann ist der Weg zu Jesus ganz, ganz nah, nicht mehr weit. Dann brauchen sie nur noch einen kleinen Schubs und bekehren sich zu Jesus. Aber sie werden nie ein neues Testament aufschlagen, wenn sie es nicht für möglich halten, dass etwas Positives von den Christen bzw. aus von Jesus kommen kann. Sie werden nie mit mir in meine Gemeinde kommen, wenn sie nie erfahren haben, dass ein Christ sie lieb haben kann. Und deswegen ruft Gott die Christen auf, tröstet, tröstet mein Volk, damit sie mal spüren, dass Christen sie lieb haben können. Dass es auch Christen gibt, die sie lieb haben. Und das ist so wunderbar, wenn sie das mal gespürt haben und dann mal ein neues Testament aufschlagen. Und ich habe viele noch vor mir, vor meinen Augen, wie sie dann angefangen haben, im Neuen Testament, Matthäus Kapitel 1 zu lesen. und fangen lesen, dann ist zwar für uns vielleicht ein langweiliges Kapitel, weil da so viele Namensregister und Geschlechtsregister ist und noch ein Name und noch ein Name. Aber nein, für die Juden ist es überhaupt nicht langweilig. Die merken auf einmal Matthäus 1, Mensch, das sind ja alles jüdische Namen. Das sind ja unsere Namen. Das ist ja gar nicht so christlich, das Buch, wie wir uns das dachten. Und das gibt ihnen Appetit, weiterzulesen. Und dann der nächste Schritt, sich ihr Leben Jesus zu übergeben, ist nicht mehr weit. Aber dieser Schritt, das Neue Testament aufzuschlagen, der ist weit. Das werden sie nie tun, wenn sie es nicht für möglich halten, dass die Christen sie lieb haben können. Und das ist der Grund, warum Gott die Christen aufruft. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Und dazu möchte ich sie auch aufrufen, dass sie hinter uns stehen, auch in ihren Gebeten. Dass sie auch ein Tröster für Israel sein werden. Damit unser Zeugnis in Israel noch lauter wird. Damit noch mehr Juden erfahren, dass es Christen gibt, die sie lieb haben. Es gibt noch so viele Juden, die das noch nie erlebt, gesehen, gehört haben. Und das müssen nicht immer so riesen Geldsummen sein. Die christliche Botschaft hat mal eine Kopiemaschine an einen Kindergarten finanziert. Was kostet schon eine Kopiemaschine heute? Nicht viel. Aber wegen dieser Kopiemaschine, am nächsten Tag war es große Anzeige in der Zeitung. Erste Seite. Christen finanzierten Kopiemaschine an jüdischen Kindergarten. Das war eine Sensation. Hätte das eine jüdische Organisation in Amerika getan, wäre es überhaupt nicht in die Zeitung gekommen. Aber weil es von Christen kam, war das etwas Neues. Das kannten die Juden nicht. Das kennen die Juden nicht, dass etwas Positives von den Christen kommen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass noch mehr Juden erfahren, dass Christen sie auch lieb haben können. Dass unsere Stimme lauter wird in Israel. Und wenn sie nämlich das einmal erfahren haben, mindestens einmal erlebt haben, dass ein Christ sie lieb haben kann, dann schlagen sie auch das Neue Testament mal auf. Und dann kommen sie mit mir auch in unsere Gemeinde. Und dann ist der nächste Schritt zu Jesus nicht mehr weit. Und jetzt lade ich Sie alle ein, nach Israel zu kommen. Ich habe hier noch ein paar Bilder, damit Sie ein bisschen Appetit bekommen, nach Israel zu reisen. Und das nächste Flugzeug, vielleicht können Sie noch morgen mit mir kommen. Es sind noch ein paar Plätze frei im Flugzeug. Aber Sie kennen alle, die christliche Botschaft, die macht auch sehr viele, die macht jedes Jahr dieses Laubhüttenfest, laut Zacharja 14. Das ist nur ein Vorschein von den Verheißungen, wo es steht, Jesaja 14, dass einmal alle Nationen jährlich nach Jerusalem ziehen werden. Und wenn das einmal so weit ist, dann sind die Flüge viel teurer. Jetzt gibt es noch viel billiger Flüge. Also, buchen Sie den nächsten Flug nach Israel, denn das ist ein Trost für uns heute, Touristen zu sehen. Das erquickt uns. Wir Israelis, wir hängen ja an den Nachrichten und wir hören jede Stunde Nachrichten. Wenn wir im Auto fahren, dann gehen die Nachrichten los, dann hören wir, wieder eine Rakete ist gefallen und wieder ein Soldat ist verletzt worden und dergleichen und dergleichen. Und das betrübt uns, depressiert uns. Und wenn wir dann auf einmal einen Touristenbus sehen, dann können wir richtig aufatmen. Das ist richtig erquickend. Da freuen wir uns drüber. Und dann sehen wir, Mensch, wir sind doch nicht ganz alleine. Weil die Stimmung in Israel ist so, dass die ganze Welt uns so sitzen gelassen hat. Und es stört keinem, dass sie alle von allen Seiten rufen, uns zu vertilgen, dass wir kein Existenzrecht haben. Und wen juckt das schon auf der Welt, dass so gesprochen wird? Keiner tut was dagegen. Und dass alle gegen uns sind und dass wir so alleine dastehen. Und wenn wir dann Touristen sehen, die kommen und es noch wagen, nach Israel zu besuchen, das ist ein Trost und das brauchen wir. Da brauchen sie nicht mit großen Schildern rumzulaufen, ich bin ein Israel-Freund. Das ist uns klar, wenn sie nach Israel reisen und als Tourist dort herumlaufen in den Straßen und Gassen Jerusalems, dann sind sie ein echter, wahrer Israel-Freund. Und deswegen möchte ich alle ganz, ganz herzlich einladen, sobald wie möglich nach Israel zu kommen. Wir haben es auch viel, viel wärmer dort und dann sehen wir uns wieder in Jerusalem, dann kommen Sie zur christlichen Botschaft, sehen, wie fleißig wir dort sind und besuchen uns. Gottes Segen.
Vielen Dank, lieber Doron. Das ist Live-Bericht aus Israel. Und ich schließe mich der Wunsch und der Bitte an, dass Sie alle mal mit hinüberkommen und tröstend für Israel da sein können. Doron fliegt morgen früh, sehr früh, wenn Sie wahrscheinlich noch im Schlaf sind oder gerade vom Schlaf erwacht sind, fliegt er schon wieder zurück nach Israel. Und vielleicht trifft er schon morgen Abend die ersten jüdischen Freunde wieder, die sagen, wo warst du denn wieder die ganze Zeit? Na ja, sagt er, ich war in Deutschland. Was hast du denn da gemacht? Na, ich habe da zu Leuten gesprochen über Israel, zu Christen. Wo warst du denn? Ja, ich war auch in Ludwigsburg. Gestern Abend war ich noch in Ludwigsburg. Das liegt dann so bei Stuttgart. Stuttgart ist ein Vorort von Ludwigsburg, weißt du, und da bin ich da eben mal hingefahren. Ja, und was haben die gesagt? Ja, die haben gesagt, wir lieben Israel. Die sind alle gekommen von weit und nah. Ja, und? Ja, wir lieben Israel. So haben sie das gesagt. Ja, und? Naja, sie haben halt gesagt, wir lieben. Ja, und? Das ist die große Frage. Er möchte Grüße der Liebe mitgeben von euch aus Ludwigsburg. Er wird genau sagen, ich war in Ludwigsburg. Ja, und? Hast du an die armen Kinder gedacht? Da sind viele Kinder, jüdische Kinder, die ohne Frühstücksbrot in die Schule gehen. Da sitzen in der Straßenunterführung zu dem Eggert-Busbahnhof sitzen Bettler, jüdische, die spielen Geige oder auf einer Orgel, Elektroorgel und bitten um eine Gabe. Da ist so viel Armut und viele klopfen bei der christlichen Botschaft an und sagt, ja, wie werden wir das Chanukka-Fest feiern? Was wird da sein? Ja, und dann muss er nur sagen, ja, die lieben Israel. Aber es wäre doch schön, wenn wir dem Doron etwas mitgeben. Und nicht mal nur eine Kollekte. Bruder Karl-Heinz hat mir gesagt, dass wir heute Abend auch dich mal um ein Opfer bitten dürfen. Weißt du, wahre Liebe ist Opfer. Das hat der Herr Jesus am Kreuz bewiesen. Seine Liebe, von der wir eben gehört haben, hat er durch sein Opfer am Kreuz unter Beweis gestellt. Und wenn wir sagen, wir lieben Israel, möchten wir doch wirklich vielleicht auch mal unsere Weihnachtswünsche ein bisschen einschränken und etwas mitgeben für die Juden dort in Israel. Dass sie spüren, da sind so viele Christen, die Israel wirklich lieben, weil sie uns etwas mitgegeben haben. Und deshalb möchte ich das Opfer, das jetzt erbeten werden darf, deiner Liebe anbefehlen, dass es mal nicht eine Kollekte, sondern eine Opfersammlung ist. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns die Chance gibst, deinem Volk unsere Liebe unter Beweis zu stellen. Einfach mit Herzen, Mund und Händen. Und leg du, Herr Jesus, diese deine Liebe, die wir von dir empfangen haben, auch in unser Herz, wenn wir jetzt anfangen, den Menschen dort etwas mitzugeben, damit sie spüren, dass es Christen gibt, auch in Ludwigsburg und Umgebung, die uns Juden lieben. Ich befehle jeden Geber und auch all die Gaben jetzt deiner Güte und Gnade an. Ich danke dir, dass wir heute diesen Live-Bericht haben durften und miteinander von deinem Volk hören durften und es segnen durften. Und preise deinen wunderbaren Jesus-Namen. Amen. Amen. Vielleicht sind die Geschwister jetzt so lieb und geben einfach mal die Opferkörbe durch die Reihen, dass wir dem Doron morgen früh, wenn er dann wieder rüberfliegt, etwas mitgeben. Ich darf dabei nochmal daran erinnern, bitte schreiben Sie doch Ihre Adresse da hinten ein, damit wir Sie wieder einladen können zu der nächsten Veranstaltung hier in der Ludwigsburger Umgebung oder in Stuttgart. Und damit wir auf dem Laufenden bleiben mit Informationen über das, was in Israel geschieht und was Christen für